Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Hallo Zora.
Es ist schon wieder recht früh, ne? Auch wohl, es geht 10:30.
Ja, wollte gerade sagen. Also, naja, es ist schon. Ich finde es ja wirklich absurd, wenn man nicht mal so richtig früh aus dem Bett kommt, dass diese frühen, hellen Stunden dir so viel vom Tag rauben, wenn du die nicht mitnimmst.
Das stimmt.
Und es dann 10:30 gefühlt schon wieder Mitternacht ist.
Bis wann schläfst du immer so? Wann stehst du immer auf?
Also mein Wecker hat heute um 7.30 Uhr geklingelt. Dann habe ich am Handy gedaddelt, leider. Ein bisschen dummes, aber ich bin um 8 Uhr aufgestanden.
Hm. Gut.
Ja.
Gute Zeit.
Ja. Und du?
Ich wache immer so meistens gegen 7 Uhr auf. Ich bin ja gerade allein, ich habe ja gerade sturmfrei. Aber eigentlich stehen wir immer um 7 Uhr auf. Und wenn ich dann noch keine Termine habe. Ich habe meistens eigentlich immer erst so ab 10 oder so meine ersten Termine. Und so in der Zeit von 7 bis 10, das ist meine produktivste Zeit, da hack ich schon mal E-Mails weg, da brainstorme ich, da bin ich so kreativ, da fallen mir Ideen ein, da erstelle ich Tabellen, da mache ich Rezepte, das ist so meine Zeit. Da lege ich mich nämlich immer mit einem Laptop und einem Kaffee ins Bett und dann hacke ich da was weg und dann stehe ich irgendwann meistens so gegen 9 auf. Duschen, Frühstück anziehen und dann beginnt um 10 mein eigentlicher Arbeitstag, nachdem ich schon ungefähr 2 Stunden gearbeitet habe.
Aber alle Arbeit, die man im Bett macht, die zählt.
Die zählt nicht.
Nicht, obwohl man da sehr viel
da
schafft.
Da komm,
wir trinken
auch
Kaffee.
Ja, stimmt. Wir müssen einfach Kaffee trinken.
Los, komm.
Erstmal einen Kaffee.
Oh, ich habe ja jetzt eine neue Kaffeemaschine, ne? Ich habe so einen geilen Kaffee. Dieser Kaffee ist so lecker. Oh, ich flippe aus. Oh, guck mal, ich habe neue süße Tassen. Sind die nicht cute?
Die sind cute, ja. Da hat sie eine kleine weiße Tasse mit schwarzen Flecken drauf. Passt zu dir.
Ja, wie eine Kuh.
Wie eine Kuh. Erzähl, wie war deine Hochzeit?
Richtig, richtig schön, weil ich gemerkt habe, wie die beiden richtig happy waren. Und es war auf einem schicken Schloss in Brandenburg, in der Uckermark. Das Schloss war von außen ganz, ganz, ganz doll schön. Und von innen, muss ich sagen, hatten wir kleine Zimmer. Die waren ein bisschen Landschulheim-mäßig.
Oh nein.
Da waren 2 Doppelstockbetten.
Nein, für dich und Hanni. Oh, naja.
Und ich, eventuell haben wir uns einfach vorher nicht damit beschäftigt, was es da so gibt. Sondern wir haben einfach so gesagt. Und, das ist halt dann, du hast diese Location, die ist schön und dann musst du halt damit arbeiten, was es da gibt.
Mhm.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe sehr laut gelacht, als ich diese Tür
und
weil dieses Schloss so pompös von außen ist.
Aber das ist doch immer so, oder nicht? Dass die dann eigentlich voll alt sind und von außen sieht das halt so üppig aus.
Du merkst halt richtig, dass das Osten ist, ne? Also du merkst halt richtig, dass da vorher DDR-mäßig
nicht so viel ging.
Das ist alles noch ähnlich.
Oh. Und sag mal, viel mehr interessiert mich natürlich, ob du noch shoppen warst oder ob du...
Nee, ich war nicht noch shoppen. Ich habe das genommen, was ich hier zu Hause hatte. Ich hatte nämlich keine Zeit. Ich war dann in Berlin und habe mich mit einer Freundin getroffen. Und zwar die mit der lieben Julia, mit der ich zusammen das Apple Tree Garden Festival gecatert habe. Und da haben wir uns endlich mal wieder getroffen. Dann waren wir zum Mittagstisch im Trio. Und das ist ein Restaurant für deutsche Küche. Also jetzt fällt mich erstmal wieder ein, was ich alles noch gemacht habe. Und ich muss sagen, und ich war da noch nie, und das ist ein Ableger vom Otto. Und die machen super regionale, ganz tolle Küche.
Mhm.
Und ich war das erste Mal im Trio zum Mittagstisch und ich hatte mich mega drauf gefreut und ich war ein bisschen enttäuscht.
Oh no!
Weil ich glaube, es liegt an dieser einen Sache. Ich habe Kartoffelbrei mit Rahmspinat und gebackenem Ei genommen. Also weißt du, so ein halt panko-paniertes, frittiertes Ei und das Ei war leider halt hart. Und das verstehe ich nicht.
Nee. Wenn du das auf der Karte hast, dann musst du es performen.
Da muss das weiß sein und ich finde, Preis-Leistung war mega geil. Das war so ein perfekter Lunch, eine große Portion.
Was hat das gekostet? Also
Brot und Butter. Ich glaube 11,50 Euro oder sowas.
Ah ja. Das ist günstig.
Und schon, ist schon, oder 14 Euro? Nee, 14 Euro?
14 Euro klingt eher realistisch.
Ja, irgendwie so. Und dann gab es noch einen Karottensalat und der war auch ultra lecker mit so gepickeltem Kürbis und so einer geilen Creme. Mhm. Aber so ganz
Abzug
basic,
in der B-Note.
Ganz klassisch.
Wegen dem harten Ei.
Und das harte Ei hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Dessert, das war so eine Haselnuss-Tarte, wie mit so einer gebackenen Creme-Patisserie drauf, weißt du?
Mhm.
So eine, also naja, oder wie eine Panna Cotta, naja, wie so eine...
So eine weiße Vanillecreme.
Eine ultra geile Tarte. Oh, das war alles wieder rausgerissen. Das war so lecker. Aber ja, es war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Weil dann will ich nicht so ein fast blaues, hartes Ei da drin haben. Das fand ich irgendwie kacke. muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, ich war auf jeden Fall nicht shoppen. Da war ich nämlich, ich habe für die Hochzeit von Arthur und Anna, ich finde Hochzeitsgeschenke immer auch schwierig, wenn man die nicht so als Gruppe macht. Und ich finde Geld schenken immer irgendwie scheiße. Und dann habe ich gedacht, naja, wir sind Gastro, Arthur und ich haben immer zusammen Food-Videos gemacht. Ich schenke den beiden einen Essensgutschein. Und ich finde, das kann man gut machen. Und ich war bin extra zum Restaurant gefahren, wo ich den Gutschein geholt habe. Und zwar im Irma Ladus. Das ist ein Sterne-Restaurant in Schöneberg, Charlottenburg, da in der Mitte.
In Berlin auf jeden Fall.
Da so, eine Berliner Restaurant. Und da arbeitet nämlich jetzt mein alter Sous-Chef aus dem Richard. Der ist da jetzt Küchenchef. Ah. Und auch ein ehemaliger Kollege aus dem V. Der macht da die Restaurantleitung. Und dann kam ich da rein. Dann freue ich mich immer, wenn ich die Leute kenne. Und dann sage ich, oh, hallo, was machst
und
du
hier? Ich finde auch, dass das ein gutes Geschenk ist. Also ich finde ja sowieso, Zeit zu verschenken, also gemeinsame Zeit, finde ich immer eine super Idee. Und ich meine, wenn jemand einen Restaurantgutschein verschenken kann, ja, dann ja wohl du.
Ja, und es ist halt auch so, ich weiß halt, dass die Preise so sind, ich habe irgendwie einen 100-Euro-Gutschein gemacht, das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht ultra viel und es ist ein Sterne-Restaurant, wo du nicht noch so ultra viel draufpacken musst. Das heißt, du kannst mit dem Gutschein einen guten Abend verbringen. Ja. Und der Gutschein ist ganz schön, weißt du, mit schöner, dickes, grünes Papier, mit Gold reingestanzt.
Schöne Gutscheine sind wichtig.
Sieht richtig hochwertig aus. Und ich habe dann noch eine große Karte gebastelt, wo ich das dann so reingesteckt habe. Und das sah dann ganz schön aus. Da war ich happy mit. So.
Hört sich gut an. Hätte ich mich auch drüber gefreut.
Da müssen wir auch mal essen gehen.
Nur mal so als Info.
Zora, du kommst ja nächste Woche nach Berlin. Da können wir, ich kann dir ja jetzt schon mal sagen, ich meine, da können wir auch ein Bier drüber reden. Ja, da reden wir ein Bier drüber, was wir geplant haben. Aber da hätten wir auch gut hin. Oh, vielleicht musst du Mittwoch doch erst abends fahren. Und wir gehen noch mal zum Mittagslunch ins Irma Ladus.
Du, ich bin für alles offen. Ich habe Zeit mitgebracht.
Das fände ich, lass das machen. Das finde ich, da reden wir später nochmal drüber. Okay. Naja, und da war ich abends auf dem Event, wieder von der lieben Hanna von Herrlich Dining, wo wir ja auch schon mal essen waren. Und die hat ein Event gemacht mit The Female Company, also Periodenunterwäsche. Und da war ich eingeladen. Und die haben so ein All Red Everything Event gemacht. Eventuell war ich die einzige Person, die nicht gecheckt hat, dass der Dresscode
auch. Dass das auch ein Dresscode ist. Oh nein. Oh, ich bin heute Abend auch auf einer Party mit oder auf so einem Book Release Event und das Thema ist Red Velvet.
Du musst auch rot anziehen, ne? Ich hab's einfach, ich hab den Kleinen nicht gehört.
Ich hab nichts.
Und Hannah war dann so, ist nicht so schlimm, Hannah, mach dir nichts draus. Und ich so, ja, aber ich fühle mich wirklich auch ein bisschen unwohl, weil alle waren rot gekleidet. Irgendwie Stefanie Giesinger war auch da.
Ja, ich habe, hast du mit ihr gesprochen?
Outfit. Nee, habe ich jetzt nicht. Also ich war sehr froh, dass Sissy auch da war. Sissy von Eating in Berlin.
Mhm. Hattest du einen
Kompagnon? Und wir beide waren so, zum Glück haben wir uns, wir beide, Kochmäuse.
Da war es
so Fashion und sowas. Ansonsten fühlt man sich irgendwie unwohl.
Ja, verstehe ich.
Hanna hat mir noch ihren roten Lippenstift gegeben und gesagt, hier, damit du dich nicht so unwohl fühlst, kannst du einen roten Lippenstift drauf. Nein, einen roten Lippenstift drauf gemacht. Und die hat halt wieder so eine Food-Installation gemacht. Und ich liebe es ja, wenn nach Farben gekocht wird. Und alles war natürlich in Rot auch. Mit essbarem Spiegeldekorationen aus Schokolade und einem pinken Schokobrunnen und sowas.
Wird das dann auch wirklich alles gegessen, solche Installationen? Weil ich sehe auf solchen Bildern und bei solchen Buffets sehe ich irgendwie immer nur Food Waste.
Ja, Hannah, ist es super wichtig, dass das auch verarbeitet wird. Natürlich wurden diese Berge an Weintrauben nicht vor Ort gegessen, aber sie hat ganz viel Saft daraus gemacht und hat das weiterverarbeitet.
Okay.
Also wird halt nicht weggeworfen. Ja, ich finde, es ist...
Und kam Stefanie Giesinger mit einer Posse an? War sie irgendwie, wie war die da drauf? Hat die dann so Bodyguards dabei? Nein.
Nee, in Berlin ist das, glaube ich, nicht so ein Ding. Aber sie ist halt, glaube ich, Teilinvestorin oder Inhaber. Die hat irgendwie in die Firma investiert, deswegen war die, glaube ich, auch bei dem Event.
Ah.
Ja.
Ja, weil ich habe ja die Bundestagspräsidentin getroffen.
Aha. Und wo das denn? Ach ja, bei der NDR Talkshow.
Bei der Talkshow. Und die hatte auf jeden Fall Securities damit am Start. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da eine wichtige Person.
Ja, aber das ist Politik und öffentliche Sachen, wo die Leute ja schon vorher wissen, dass sie da ist. Bei dem Event heute, wer weiß, dass Stefanie Giesinger da irgendwie auf so ein Presseevent geht. Das weiß ja niemand.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, fand ich krass, das mal so live mitzuerleben, wie das so abläuft, wenn da so das zweithöchste Amt der deutschen Politik zu Gast ist. Und die war cool, die war entspannt, muss ich sagen. Die war sehr sympathisch, ultra locker. Also für so eine Politikerin irgendwie habe ich mir das nicht so entspannt vorgestellt. Und ich finde die extrem qualifiziert für den Job. Also sie macht echt, wir haben in der Talkshow wurde auch so ein kleiner Clip gezeigt und die hat den Bundestag da schon echt im Griff. Die weiß die alten weißen Männer da schon richtig zurecht und das finde ich, dafür kriegt sie meinen größten Respekt. Kann ich nicht anders sagen.
Voll. Ich habe ja auch mal so ein Event gemacht mit ganz vielen PolitikerInnen und mit ganz viel Security und ganz viel Sicherheit.
Und ich frage mich, Hannah, ob du nicht endlich mal sagen willst, für wen du gekocht hast. Das Cream Team stirbt vor Neugier.
Ja, ich weiß, es war der Geburtstag von Thomas de Maizière und ja, naja, jedenfalls waren auf diesem Geburtstag viele Personen auch aus der Politik und aus dem öffentlichen Leben und da war natürlich viel Schutz und da musste ich viel mit so Leuten telefonieren, die so, oh mein Gott, das ist alles so weird. Naja, auf jeden Fall waren die trotzdem alle super entspannt und lässig drauf, das war cool.
Du, am Ende trinken sie Wasser, gehen aufs Klo und, weißt du, müssen sich morgens die Zähne putzen irgendwie.
Ja.
Ja, ich war ja in der Talkshow, das war irgendwie
ja, ich hab's gesehen.
Echt, oh Gott, unangenehm. Ich fand's irgendwie...
Ich habe direkt abends um 22 Uhr hab ich gesagt, na, da gucke ich jetzt aber mal rein, du. Aber
ich war super enttäuscht.
Ich war ein bisschen abgenervt, dass du wirklich erst am Schluss rankommst. Ich muss mich den ganzen Quatsch vorskippen.
Also am Anfang ist es eigentlich voll die Ehre, am Schluss dran zu kommen, weil man halt das Save the Best for Last so ungefähr. Dann habe ich mich schon so ein bisschen geehrt gefühlt. Auf der anderen Seite wusste ich dann halt, okay, wenn halt am Ende raus die Zeit knapp ist, weil alle anderen zu viel gesabbelt haben, bin ich halt diejenige, die es abkriegt. Und so war es letztendlich irgendwie auch. Ich fand die Fragen, die mir gestellt wurden, super unspektakulär. Ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, mich zu positionieren oder irgendwas Besonderes zu sagen.
Ja.
Es war die langweiligste Frage zum Einstieg. Ja, ich arbeite in einer männerdominierten Branche. So wie
da dachte ich auch
oft
so,
wollt ihr das noch
wirklich,
fragen?
Atze, fällt dir nichts Besseres ein?
Ja.
Also es ist doch klar, wir machen das zum Thema und wir sagen, es muss mehr Relevanz für Frauen in unserer Branche geben. Aber es kann doch nicht immer als allererstes sein, so jetzt hau mal die Frage raus.
Ja, vor allen Dingen war ich ja auch irgendwie aus Promozwecken da. Ich habe das neue Buch mit Theresa rausgebracht. Es laufen neue Folgen, schmeckt immer. Ich bin die Nachfolgerin von Rainer Sass.
World Vegan Day.
World Vegan Day.
Das sind alles andere Themen gewesen, die im Moment viel relevanter gewesen wären.
Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Und dann muss ich halt auch immer sagen, das ist halt aber, da kann der Sender nichts für, wenn du da in so einer Runde sitzt und dann hast du halt irgendwie Frank Schätzing, so einer der bekanntesten Autoren Deutschlands, der irgendwie Weltschlager geschrieben hat. Dann hast du da zwei Tatortkommissare, Horst Lichter, der mit seinem Unternehmenspartner da irgendwie sitzt und über seinen Kinder-EV spricht und Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin ist. Und dann komme ich daher und sage, ja, heute ist World Vegan Day, ihr habt ja meinen Schokomousse.
Ja.
So.
Aber ich muss sagen, ich fand das geil, dass du das Schokomousse noch gemacht hast. Wir haben ja vorher nochmal telefoniert und so ein bisschen gebrainstormt, weil es ist nämlich genau das passiert, was wir uns da erhofft haben. Dass nämlich Horst Lichter sagt, hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich das niemals geahnt, dass das vegan ist.
Und im Nachhinein hätte ich auch einfach nur das machen können. Viel reduzierter. Mhm. Ich habe ja noch die gepickelte Steckrübe machen sollen. Ja. Ich habe mir halt gewünscht, dass ich da auch noch viel mehr drüber sprechen kann und über das Rezept.
Du hattest gar keine Zeit
dafür, dass ich das auch erklären kann, was ich auch machen wollte. Ich habe auch angesetzt, wurde aber dann unterbrochen. Und das fand ich halt voll schade, weil ich noch viel mehr über diese Basics sprechen wollte, wie zum Beispiel ein Sauerteigbrot oder die Gemüsevielfalt und das Beispiel von der Steckrübe dann halt auch nehmen, wie wir die verarbeitet haben, was da auf dem Gericht zu sehen ist. Und über dieses Mousse habe ich auch nur gesprochen, weil Horst mich drauf angesprochen hat, was drin ist, aber nicht Atze so. Und irgendwie fand ich es insgesamt, ich bin da rausgegangen und war irgendwie nicht, habe mich nicht gut gefühlt.
Ja.
Aber jetzt ist es so, es ist natürlich trotzdem, kriegt man da irgendwie voll viel Aufmerksamkeit. Es ist immer eine super Erfahrung, in so einer Runde zu sitzen.
Ja.
Ich merke, ich war ja vor 3 Jahren, glaube ich, schon mal da. Ich merke, dass ich in solchen Runden mittlerweile einfach viel entspannter bin. Ich wollte gerade schon tiefenentspannt sagen, weil als ich die Runde da gesehen habe, da habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass mir mein Herzrasen die Luft abschnürt, sondern du bist halt so ein bisschen angespannt, möchte ich mal sagen. Ich habe so ein bisschen so kalte Hände, aber ich bin bei mir. So, ich kann klar denken.
Ich wollte gerade sagen, und hast du das Gefühl, dass du dich in alle anderen Gespräche, dass du da mit teilhaben möchtest? Weil man wird ja auch manchmal angesprochen, aber so wirklich auch nicht, oder?
Richtig.
Es gibt ja so Leute, die dann immer reingrätschen und immer bei jedem Thema ihren Senf dazugeben.
Ja, und das meine ich gerade. Da halte ich mich dann immer so ein bisschen zurück, weil ich halt eben keine erfolgreiche Lyriker bin. Ich bin nicht besonders eloquent in der Hinsicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann was sage, dann kommt aus meinem Mund einfach immer nur Quatsch und Unsinn. Und deswegen habe ich dann auch teilweise einfach meinen Mund gehalten, weil ich immer einen Joke machen wollte, weißt du? Ich wollte immer einen kleinen Gag bringen und habe es mir dann immer so ein bisschen verkniffen, weil ich halt auch ultra erkältet war und mir lief die ganze Zeit die Nase und ich hatte so ultra trockene Lippen und das hat mich irgendwie alles gestresst und deswegen habe ich einfach die Runde mir mal so, ich habe sie in Stille beäugt, möchte ich sagen.
Ja.
Aber ja, es war eine coole Erfahrung und ich habe erst gedacht, ich gucke es mir nicht an, habe es mir dann aber doch noch angeguckt und es war so ein neutraler Auftritt, würde ich jetzt mal sagen, so ein nichtsaussagender Auftritt. Aber hey.
Lieber nichts aussagender als gar keiner.
Ist so.
Und sag mal, am Wochenende ist ja noch was passiert. Das fand ich auch sehr spannend zu sehen. Ich habe so ein paar Bilder auf Instagram gesehen. Aber vielleicht kannst du noch mal über jetzt endlich das Azubi-Restaurant reden. Weil das war ja jetzt am Wochenende.
Es war jetzt am Wochenende, genau. Und es war jetzt das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Und vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Bei uns im Betrieb haben wir ja zwei Azubis. Einen im dritten Lehrjahr und eine im ersten Lehrjahr. Und die beiden haben am Sonntagabend, wo wir ja normalerweise geschlossen haben, die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Restaurant zu gestalten. Das heißt, sie mussten sich Namen ausdenken. Sie mussten sich ein Konzept überlegen. Ob sie ein Buffet machen oder ein Menü oder wie auch immer. Und sie haben sich für ein Viergang-Menü entschieden und das Thema war Huhn. Und sie mussten halt so viel wie möglich von dem Huhn verwenden oder verwerten und in den Gerichten einbringen. Und die haben sich echt richtig geiles Zeug ausgedacht. Und es war ein richtig schöner Abend, weil ich auch so Quality Time hatte mit den beiden. Wir waren halt den ganzen Tag alleine in der Küche und haben da alles vorbereitet und hatten echt sau viel Spaß, haben natürlich auch super viel gelernt, wie wir das Konzept noch weiter ausfeilen können, weil ich bin ja nicht so eine Planerin, ne? Es gibt ja so Typen von Menschen, die überlegen sich vorher ungefähr alles. Mögliche Outcomes, Szenarien, Orga, alles, was dazugehört. Und ich bin learning by doing. Ich mache erstmal, gucke, was lief gut, was lief schlecht und mach's beim nächsten Mal besser. Und deswegen hatten wir schon so ein paar Hindernisse on the way hier und da, machen jetzt aber nochmal eine Nachbesprechung und hoffen dann, dass dieses Projekt auch langfristig sich bei uns etabliert, weil ich einfach finde, dass es ein cooles Projekt ist und die beiden haben auch einfach im Rahmen des Projektes super viel gelernt, weil man da halt so besondere Sachen machen kann, die man im Alltagsgeschäft nicht unbedingt machen kann. Mhm. Konfieren, wir haben eine Pasta selber gemacht, wir haben da einen Nudelteig hergestellt.
Naja, und das Huhn zerlegen schon auch.
Das Huhn zerlegen, genau, die hatten einige Hühner da, wir hatten erstmal Probehühner da, dann haben wir erstmal Probe zerlegt, damit dann auch bei dem eigentlichen Event nichts schief geht. Und all solche Sachen halt. Und da in dem Prozess lernt man halt einfach richtig viel. Sie mussten eine Kalkulation ausarbeiten und so. Und das kostet natürlich extrem viel Zeit und Ressourcen. Aber es war ein mega cooler Abend. Und ich freue mich schon, wenn wir es das nächste Mal wieder machen. Wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mit einem neuen Thema. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Schauen wir mal, was wird.
Und sag mal, steht da schon ein nächster Azubi in den Startlöchern? Im Frühjahr oder macht ihr nur Herbst?
Wir machen eigentlich ja immer zum August, aber ich muss mal gucken, ob wir jetzt dieses Jahr wieder einen einstellen. Ich glaube fast nicht. Es ist schon wirklich viel Arbeit, kann ich nicht anders sagen. Und wir haben auch noch eine Köchin, die hat eigentlich Diätassistentin gelernt und ist aber unsere Küchenleitung in der Weidenkantine und ist einfach eine mega Köchin und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sie auch den Titel einer Köchin trägt.
Ah ja.
Und deswegen habe ich mit der IHK gesprochen und du brauchst ja eigentlich, du kannst ja auch eine externe Prüfung machen. Das heißt, du brauchst
mit so viel Jahre Erfahrung.
5 Jahre Berufserfahrung.
Ja.
Und die sammelt sie jetzt gerade noch und da ihr aus ihrer Ausbildung, die sie vorher gemacht hat, ein halbes Jahr angerechnet wird, weil da halt Überschneidungen sind, kann jetzt quasi, Elrik macht als erstes Prüfung, jetzt nächsten Frühjahr, dann wäre Swantje dran und dann wäre Lena dran. Das heißt, ich habe in den nächsten 3 Jahren immer eine Prüfung pro Jahr. Und vielleicht lasse ich es einfach so. Ich guck mal, wie sich's ergibt. Ich will auch nicht gezielt nach Azubis suchen. Ich finde schon, dass sich das irgendwie ergeben muss, weil wir so ein kleines Team sind, weißt du?
Ja.
Ich habe ja auch viel Kontakt mit Vicky Fuchs zum Beispiel, mit der tausche ich mich immer aus, weil die haben so viele Azubis, ey. Da fällt das gar nicht mal so auf, sag ich jetzt mal, wenn du da Probleme hast oder weißt du, das können die anderen besser auffangen. Aber bei uns ist das halt alles so ein kleines Team und irgendwie muss das richtig stimmen und deswegen lasse ich mir da immer Zeit. Also mal gucken. Ich würde es noch nicht ganz ausschließen, aber ich glaube ehrlicherweise eher nicht.
Ja, das ist ja interessant.
Du hast gefragt.
Ja, nein, aber ich finde das auch spannend, weil es, ja.
Ja, ich glaube, man unterschätzt halt einfach immer, wie viel Arbeit das wirklich ist, ne? Also, ich muss die Berichtshefter kontrollieren, dann hat man natürlich auch noch so einfache Sachen des Lebens, die dann auch teilweise noch vermittelt werden müssen. Dann haben die natürlich Schulblöcke, die betreut werden müssen, Zwischenprüfungsvorbereitungen, Lehreinheiten, wie zum Beispiel jetzt mit dem Azubi-Restaurant, sie muss ja die ganzen Ausbildungsinhalte vermitteln und so weiter und so fort. Die muss denen ja den ganzen Tag was beibringen, so ungefähr.
Ja.
Ist einfach,
ja, und ich meine, es ist ja eigentlich löblich von dir, dass du sagst, du willst genug Zeit haben, um alle irgendwie bestmöglich vorzubereiten,
ja, deswegen,
und zu lehren. Deswegen ist das doch eine super Sache.
Und ich muss natürlich auch sagen, die Prüfungsvorbereitung macht mir natürlich immer am meisten Spaß, ne? Deswegen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wirklich, ich liebe das.
Ja, weil du so eine kleine Prüfungsperson
bist. Ja, das ist selbst für mich ein kleiner Wettbewerb. Und ich liebe das natürlich auch, wenn ich meine Azubis damit anstecken kann. Weil Erik meinte jetzt am Wochenende zu mir auch, ja, ganz klar, ich strebe natürlich jetzt wieder Bestleistung an. Er will Bestnote haben bei der Abschlussprüfung.
Natürlich, ja, ganz klar. Komm, wir gehen mal in den Service. Yes.
Werbung.
Zora, ich muss jetzt nochmal über diese Vanilleschote reden, von der du so geschwärmt hast. Dieses Paket ist jetzt angekommen, ich habe es aufgemacht und alles hat so krass nach Vanille gerochen. Und ich finde es so geil. Erstens, weil es ist ja nicht nur eine Sorte Vanille, es sind ganz viele verschiedene Sorten. Und der ganze Raum wird erfüllt von so einem kleinen, vanillig-zimtigen Weihnachtsduft.
Oh. Mhm. Hanna redet übrigens von dem Paket von Persaf, denn Persaf ist unser heutiger Werbepartner und wir durften die Gewürze im Vorfeld probieren. Und ich kannte die Firma schon, weil ich schon vor vielen Jahren schon mal mit denen zusammengearbeitet habe. Und Leute, das ist kein Scherz, wenn wir sagen, dass diese Vanille die beste Vanille ist, die wir jemals zu Hause hatten. Also, ich kann da von mir sprechen und ich bin so begeistert davon. Und weißt du, was ich letzte Woche auch noch gemacht habe? Ich war ja ein bisschen cranky und ich brauchte so Soul Food, weißt du, so richtig was mein Heart toucht. Und ich wollte, eigentlich habe ich gedacht, ich mache mir so eine schöne Hühnersuppe. Wenn man krank ist, dann mache ich mir eine Hühnersuppe. Ja. Mhm. Und dann bin ich so in meine Vorratskammer gegangen und habe diese Persaf-Pakete da oder diese kleinen Tütchen da gesehen und habe dann noch ein Paella-Reis gefunden und dachte, okay, ich habe mir drei so kleine Hähnchenschenkelchen gekauft. Mhm. Ich habe in der Truhe sogar noch so ein paar Muscheln gehabt, die ich eigentlich nicht so gerne esse, aber sie mussten halt weg. Und dann habe ich mir eine kleine Paella performt mit
dem... Und was hast du da reingemacht?
Safran von Persaf. Ey, ohne Witz, das war so geil. Meine Freundin kam abends noch vorbei, spontan, und hab sie gefragt, ob sie noch was von dem Paella haben möchte. Und dann hat sie es gegessen und sie meinte so, Alter, was ist da drin? Das ist so geil gewürzt. Sie kannte halt Safran nicht. Ich meine, ich so, ja, das ist Safran. Und das ist wirklich so intensiv.
Ja.
Und es hat... so einen leckeren Geschmack. Oh, es war toll. Die Farbe war toll, die Verarbeitung war toll. Toll, toll, toll.
Toll, toll, toll. Also, es gibt nämlich nicht nur Safran und Vanille bei Persaf, sondern auch Zimt. Und es gibt nicht nur Zimtpulver, sondern auch Zimtstangen. Die sind jetzt ganz neu im Sortiment bei Persaf. Der Hintergrund für diese Änderung ist jedoch etwas zum Nachdenken. Denn der hohe Bedarf an Zimt in der westlichen Welt führte dazu, dass die Zimtbäume zu früh geerntet wurden, was zu einem drastischen Engpass im Bestand führte. Und die vorhandenen Ressourcen dennoch so effizient wie möglich zu nutzen, wurde ausschließlich Pulver hergestellt. Gemeinsam mit der Bauerninitiative auf Madagaskar hat Persaf die Aufforstung der Zimtbäume aktiv unterstützt und kann jetzt bekannt geben, die Bemühungen waren erfolgreich und sie bieten jetzt stolz feinste Ceylon-Zimt. Stangen an.
Ja, ihr hört es. Persaf hat nicht nur tolle Produkte, die wirklich einfach in jede Küche gehören, sondern sie engagieren sich auch sehr sozial. Sie haben da verschiedenste Projekte. Eins zum Beispiel auf Madagaskar, wo sie regelmäßig Bäume pflanzen und sich für den Umweltschutz einsetzen. Aber sie engagieren sich auch in Sachen Bildung. Und das geht bei Persaf weit über die Gewürze hinaus. Sie arbeiten vor Ort immer mit Partnern zusammen und behandeln Themen wie die Aufklärung und Prävention in der Gemeinschaft. Und das ist ein richtig wichtiger und großer Schritt, vor allem für die Leute vor Ort.
Voll. Und was ich am coolsten irgendwie finde, dass sie vor allem ältere Mitarbeitende einstellen, zum Beispiel ganz viele RentnerInnen. Denn die haben manchmal irgendwie einfach gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt und wollen aber ein bisschen Geld dazu verdienen. Und Persaf stellt ganz viele RentnerInnen rein, damit sie noch eine Chance im Berufsleben haben.
Und ihr habt jetzt eine Chance auf Persaf-Produkte, nämlich mit unserem Code DOPPELRAHM5 bekommt ihr 5% auf das gesamte Persaf-Sortiment.
Ja, und auch noch einen kleinen Bonus. Bei jeder Bestellung gibt es eine Vanilleschote und 0,5 Gramm Safran gratis dazu. Mm. Also probiert das mal aus. Geht da auf die Website. Das findet ihr alles in den Shownotes, den Code und die Website, alle Infos etc. pp. Und dann könnt ihr mal ein bisschen stöbern.
Werbung Ende.
Service bitte.
Also ich habe hier ein schönes Bild. Hat sie eingefügt. Ich bin mal sehr gespannt, was deine Tipps und Tricks sind, weil ich bin nicht so die Muffin-Person, denn die Überschrift des heutigen Service-Themas lautet Ronnys Muffin-Debakel.
Wir können eine kleine Unterrubrik einführen im Service und das sind Probleme am Herd. Und Ronny hat mir eine E-Mail geschrieben und ein Foto dazu geschickt und in der E-Mail stand, ich backe seit Jahren Muffins, immer mit Backpulver oder Natron. In letzter Zeit muss ich feststellen, dass die Muffins, wenn sie aus der Form kommen, einfach breit laufen. Woran kann das liegen? Für einen Rat wäre ich dankbar. Das Foto laden wir...
Aber bedeutet das, dass er sonst in den Jahren davor immer die perfekten Muffins gebacken hat?
Ja, pass auf, worauf ich hinaus will. Erstmal das Foto hauen wir in die Story, bei, wenn die Folge rauskommt, damit ihr auch seht, was wir meinen. Mhm. Auf dem Bild ist nämlich zu sehen, dass die Muffins einfach oben komplett platt sind. Sie sehen eigentlich von oben betrachtet aus wie ein Cookie. Geil finde ich auch, dass sie die Muffins da hinten in so eine Google-Hub-Form gemacht hat.
Ja, das ist echt smart. Weil sonst, wenn du die auf dem Blech machst, dann hast du wirklich flache Cookies.
Ja, ist so, ne? Und dann habe ich ihr geantwortet und meinte so, ja, ohne Rezept ist es für mich ein bisschen schwer zu bewerten, was da schiefgegangen sein kann, weil ich kenne, also ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Mengenverhältnisse sind. Probier doch mal folgendes Rezept aus. Dann habe ich ihr ein Muffinrezept geschickt von mir, von dem ich weiß, dass es gelingsicher ist. Und dann hat sie mir ganz glücklich zurückgeschrieben, dass die Muffins was geworden sind, hat mir wieder ein Foto angehängt von den neuen Muffins und hat mir auch das Rezept von den Muffins angehängt, die sie gemacht hat. Und dazu geschrieben, dass sie in letzter Zeit jetzt nicht mehr unbedingt so genau war mit dem Abwiegen. Und dass es natürlich sein kann, dass die Muffins deswegen nicht geworden sind. Und da dachte ich so, Ronny, das ist das kleine Einmaleins des Backens. Wenn beim Backen eins wichtig ist, dann, dass man sich an die Rezepte hält. Es sei denn, man ist mittlerweile so talentiert an der Backfront, dass man das kleine Einmaleins des Backens beherrscht, dass man die Grundteige sozusagen freestylen kann und dann kommt man natürlich auch immer ans Ende. Aber das machen wir ja, weil wir dann ja auch Rezepte entwickeln mit den Basics, die wir kennen. Und dann habe ich mir auch das Rezept angeguckt, was sie hatte. Das war das geilste Backbuch-Cover aller Zeiten. Das lade ich auf jeden Fall auch in die Story hoch. Das war so witzig. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, auf welchem Buchtrödel-Flohmarkt sie das gefunden hat. Das ist noch von anno dazu mal. Und,
wahrscheinlich ist es auch das Muffin einmal eins.
Das kleine Muffin einmal eins. Und das war ein Tassenrezept.
Ah, okay. Und naja, Tassen, so eine Tasse, ne?
Tassenrezepte finde ich schwierig. Also ja, es gibt Rezepte, bei denen es funktioniert, weil es Grundrezepte gibt, wie zum Beispiel so ein Rührkuchen, wo du einfach von allen Bestandteilen ungefähr die gleichen Mengen hast. Aber gerade bei einem Muffinteig kannst du das halt einfach nicht anwenden.
Hey, und ich finde auch, du hast ja bei Backrezepten, du hast zwar die Tasse, aber immer bei Backpulver und Natron wird es immer in Teelöffeln gerechnet, normalerweise. Und wenn die Tasse sehr groß ist und dein Teelöffel immer gleich groß ist, dann variiert das ja auch. Das ergibt doch keinen Sinn.
Das ergibt einfach keinen Sinn. Pass auf, warte, ich schicke dir mal ganz kurz das Cover von dem Buch. Es ist so funny. Es ist Jutta's Muffins.
Jutta's Muffins.
Das sieht so geil aus, oder?
Also teilweise sind die aber auch auf dem Bild schon ein bisschen flach, oder?
Ja.
Dieser marmorierte Marmor-Muffin.
Der da vorne liegt, ne?
Mhm.
Also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr euch beim Backen an die Rezepte haltet.
Das ist ja auch keine Tassen, sondern es sind ja Cups. Das sind ja Originalrezepte aus Kanada und den USA. Das heißt, es ist auch nochmal wieder eine andere Measurement wahrscheinlich.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie damals einfach das Rezept 1:1 ins Deutsche übersetzt haben und dann nicht den Cup genommen haben, womit die drüben auf der anderen Seite des Teiches
eine Tasse.
Eine richtige Maßeinheit haben, sondern nimmst halt einfach irgendwie eine Tasse. Und die hat natürlich bei jedem eine unterschiedliche Größe. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig.
Ja, aber also immer Rezepte ordentlich abmessen. Ich bin auch kein Freund von Cups, ich hasse in Cups.
Ich auch. Immer und es nervt Wagenfreund. Mich so. Ich habe eine Australierin, der ich folge, die super geilen Content macht. Und jedes Mal, wenn ich mir ein Rezept raussuchen will, steht da irgendwas mit Ounce oder mit Jar oder mit Cup oder mit Inch oder was weiß ich. Und ja. Ich krieg's nicht zusammen. Muss ich leider canceln. ChatGPT ja. Fragen.
Ja. Oh, ChatGPT. Ja. I love ChatGPT.
Ja, ich auch. Ja, so viel zum Thema Ronnys Muffin-Debakel. Wenn ihr Probleme am Herd habt oder Probleme mit Rezepten, dann schreibt uns gerne an hallo@doppel-rahmstufe.de. Hanna und ich versuchen euch Abhilfe zu verschaffen.
Ja, wenn das so einfach ist wie...
wie bei Ronny.
Einfach,
du weißt man ja nicht.
Ordentlich das Rezept.
Weiß man nicht. Manchmal ja, ist die Antwort so einfach, aber man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weißt du? Da ja, muss man stimmt. Extern mit einem geschulten Blick einmal draufschauen.
Ja.
Und dann gibt's Tipps und Tricks.
Ja, schreibt uns immer bitte gerne. Und ich habe noch eine andere Frage. Also, im Moment läuft ja wieder die neue Staffel The Taste.
Mhm.
Natürlich gucke ich mir das an und bin da immer ganz interessiert. Und ich würde jetzt mal von vornherein schon euch bitten, einen Kommentar zu hinterlassen, wenn ihr das schaut, was ihr davon haltet. Von den neuen Teams, von den Themen. Ich bin sehr gespannt, denn ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Warum?
Ich habe jetzt die ersten Folgen angeguckt und ich finde immer, es sehr, sehr, ich finde... auch immer diese Themen zu finden, sehr schwierig.
Mhm.
Und ich gebe mal jetzt ein Beispiel. Es ging ums das allererste Solo-Kochen.
Mhm.
Und es gab eine Zutat und es waren Garnelen. Und zwar diese super fancy Dings-Garnelen aus Italien, weißt du, diese knallroten.
Ja, ja,
voll geil.
Ja, wie heißt die
aber
nochmal?
Ich vergesse
ja,
irgendwas mit M. Und dann musste aber jeder Kandidat, jede Kandidatin noch einen Kontinent ziehen. Das heißt, es wurde dann aufgeteilt in die 5 Kontinente, also Südamerika, Nordamerika, Europa, Asien und Afrika.
Mhm.
Und dann mussten die halt zu dem Thema mit den Garnelen Löffel machen. Und ich finde das an sich, finde ich das eine spannende Sache, aber irgendwie dachte ich mir so, it's a lot für das allererste Solo-Kochen.
Boah, ja, voll. Ich weiß halt nicht, was wäre denn sonst eine geeignete Aufgabe? Ich guck das.
Naja, normalerweise hast du im Solo-Kochen immer 3 verschiedene Zutaten und jeder Kandidat, jede Kandidatin kann sich quasi eine Zutat oder mehrere Zutaten aussuchen, um sie zum Highlight-Star auf dem Löffel zu machen,
ja, okay.
Und darum dann was zu kochen. Und ich finde, gerade im Solo-Kochen bist du ja so ein bisschen auf dein Team angewiesen, weil dein Coach nicht mehr da ist. Es ist eine komplett neue Situation.
Du bist auf dich alleine gestellt.
Du bist auf
der
dich
Druck,
alleine gestellt.
Oh Gott, der Druck.
Du brauchst vielleicht schon den Input von deinen KollegInnen und deinen TeamkollegInnen, dass du da so ein bisschen Hilfe hast. Und ich war so ein bisschen verwirrt beim Zuschauen, weil ich nicht so ganz gecheckt habe, wer macht denn jetzt welches Thema? Das ist so, it's a lot.
Okay.
Ich fand es auch vom Zuschauen irgendwie zu viel. Da bin ich mal gespannt, was andere
Jury
The Taste-Fans
ist aber,
jetzt sagen.
Oder hier, die Coaches sind immer die gleichen, ne? Alexander Kumpner, unsere süße Maus.
Ich finde wieder Frank Rosin hat schon wieder so viel rumgeschrien. Es hat mich richtig aggressiv gemacht. Ich finde es echt immer hart, wenn er sein Team so runter macht. Und denke ich immer so, er kann überhaupt diese, er hat nur Männer in seinem Team. Und der eine aus dem Team, der konnte überhaupt gar nichts richtig machen. Der ist auch irgendwie, ich dachte, das hat mir so leid getan, weil er Frank da schreit, jetzt hol das. Und dann holt er das. Und dann sagt er wieder, warum bist du jetzt nicht hier? Und da denke ich mir so, irgendwie, was willst du denn jetzt
was
von mir?
Was soll das?
Es ist so viel.
Das?
Und es hat mich so sauer gemacht. Ey,
oh Gott.
Gott,
das war auch eine Frage in der Talkshow, wo wir gerade schon bei waren. Und auch sehr rauer Ton, bla bla bla, ob ich denn auch so eine Chefin sei. Und dann habe ich auch gesagt, ich sehe den Sinn irgendwie nicht dahinter. Warum muss ich den Kollegen denn jetzt da so zur Schnecke machen? Glaubt er denn, glaubt Frank Rosin, die sind alle dumm und können ihn nicht hören und verstehen?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, genau das hat Hanni auch gesagt. Wir haben es gestern geguckt und dann hat er den immer gesagt so, ja, was hast denn du jetzt die letzten 30 Minuten gemacht? Das ist so eine sinnlose Frage.
Ja, was
du
willst
hast
du hören?
Zeit.
Soll ich jetzt
was willst du hören? Ja, ich habe nichts gemacht.
Ach,
oder was, ja.
Oh.
Und das ist so, es
ja,
ist so
und,
unfair
weißt du,
irgendwie.
Und das Problem ist nämlich, dass die Leute, die dann da teilnehmen, natürlich dann super angespannt sind, die sind aufgeregt, die sind nervös und die checken das in dem Moment gar nicht, wie da mit einem
Nein.
umgegangen wird. Das ist ja immer
nee.
Das Problem.
Und die sagen auch
ich
dann danach, ja, ich
bin auch so
eine auch
Spätcheckerin.
Ein bisschen den Druck. Nein, brauchst du nicht.
Und ich beneide immer Leute, die dann in der Situation an sich schon erstens so mutig sind, direkt zu kontern, aber dies auch schnallen. Kennst du das, wenn du im Nachgang an ein Gespräch, an eine Diskussion, an eine Situation immer nach Hause fährst oder irgendwo hingehst und dann denkst, oh, und dann gehst du dieses Gespräch in deinem Kopf.
Ich hätte so viel sagen können.
Durch und durch gehst du das Gespräch nochmal entlang und dann hast du so geile Schlagwörter und denkst so, oh, hätte ich mal das gesagt. Und genau das ist so eine Situation, dass die Teilnehmenden danach wahrscheinlich das gucken und denken so, Alter, dass ich mir das hab gefallen lassen.
Ja.
Leute, ihr müsst schnell sein. Schnell schalten.
Ja. Und das fand ich aber jetzt in den letzten, ich fand das ja schon immer so. Ich fand schon immer, dass irgendwie Frank Rosin leider nicht so gut mit seinen KandidatInnen umgesprungen ist. Und diese Staffel bin ich schon wieder so, oh, es tut mir so leid.
Ach, ja,
die können nicht performen, weil sie überhaupt nicht den Raum und die Zeit von Frank auch bekommen, gut performen zu können, weil er.
Aber der gewinnt ja auch
nie,
oder?
Den Löffel in seine Hand so und sagt dann halt, nee, du machst das so und so und so. Dann nimmt er aber die KandidatInnen nicht so an die Hand, dass sie auch genau wissen, was er jetzt von ihnen möchte. Und dann ist er sauer, dass sie irgendwelche Sachen nicht so umsetzen, aber er erklärt sie auch nicht so, wie dass er jetzt den ganzen Löffel quasi jetzt machen lässt.
Weißt du, was ich erstaunlich finde? Dass Frank Rosin jetzt schon zwei Folgen hintereinander Thema dieses Podcasts ist. Wir müssen es boykottieren, wir machen jetzt hier Schluss.
Ja, ich schreibe mal in die Kommentare, ob wir quasi ein wöchentliches The Taste Update geben sollen oder nicht.
Dann muss ich das auch gucken, wa? Vielleicht muss ich mal reinsteigen in die Taste World.
Ja, vielleicht sollte ich anfangen, so Reactions zu machen und keine Zusammenfassung. Ich weiß nicht, weil ich liebe ja diese Show. Ich liebe die so sehr. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war so eine geile Zeit für mich. Aber ich gucke es mir jetzt aus der Ferne an und ich sehe so viele Sachen, wo ich immer wieder sage, so, ich bin so froh, dass ich bei Alex Kumpner im Team war. Und irgendwie, ich hatte irgendwie ein tolles
Kumpner,
Team.
Frank Rosin, Tim Raue
Alexander
und
Herrmann.
Alexander Herrmann. Schon wieder ausgeblendet, den Typen. Hatte ja eine nicht so gute Erfahrung mit diesem Mann kürzlich.
Bom.
Aber ich Hanna, wir müssen aufpassen, wir können die nicht auch alle immer komplett bashen.
Nein, mache ich ja auch nicht.
Nein. Okay, komm, drei
allein. So, nur mit Grund.
Unser kulinarisches Dreierlei.
Ab ins Dreierlei. Ey, guck mal, wir haben jetzt schon wieder 35 Minuten mit uns in Rage geredet.
Nee, in Rage geredet haben wir uns so die letzten 5 Minuten, würde ich sagen.
Ja, okay.
Und jetzt reden wir uns wieder in den Genuss.
Ja, ich freue mich. Also das Dreierlei-Thema kam auch wieder von einer Hörerin oder einem Hörer aus dem Cream-Team. Also schreibt uns das auch immer gerne. Ganz viele schreibt uns Aufrufe heute. Aber es ist gut, weil es gefällt uns und so kommen wir nämlich voran, weil manchmal gehen uns nämlich die Ideen aus. Und das war eine Idee von einer Person von euch aus dem Cream-Team. Und das hat uns gefreut, denn es geht um Gerichte oder Rezepte mit Zimt.
Finde ich super.
Ja.
Ich liebe Zimt in süß und in salzig. Und ich liebe Zimt auch das ganze Jahr. Ich finde, Zimt ist ein völlig unterschätztes Gewürz und es nervt mich schon, es macht mich schon fast sauer, dass Zimt Weihnachten zugeschrieben wird.
Ja.
Eine Beleidigung an den Zimt.
Ja. Ja, also wie mit Sternanis und sowas auch, ne?
Ja.
Die werden immer nur rausgeholt, wenn es
draußen dunkel wird, dann kommt der Sternanis.
Außer die
raus.
Zimtschnecken, die sind das ganze Jahr über erlaubt.
Und Franzbrötchen.
Ja.
Denkt mal drüber nach, Leute.
Ich fange mal mit meiner Nummer 3 an, weil die habe ich jetzt am Wochenende viel genossen und das ist ein Getränk. Und ich finde, das ist jetzt nicht per se das Getränk. Es geht nicht um das Getränk an sich, es geht um die Mischung von Apfel und Zimt. Und das mal nicht nur in Backrezepten, sondern auch in Getränken. Zum Beispiel die polnische Hochzeit. Das ist ja ein alkoholisches Mixgetränk. Das besteht aus Apfelsaft, Eiswürfeln, Wodka und Zimt.
Lecki.
Und der Zimt hat es gemacht. Der hat dieses Getränk zu einem leckeren Getränk gemacht. Und ich liebe auch einfach in Weihnachten diesen heißen Apfelpunsch. Und das zähle ich beides quasi da mit rein. Ein Apfelpunsch mit einem kleinen Alkohol oder auch ohne Alkohol und Zimt und das heiß und dann aus der Tasse auf dem Weihnachtsmarkt.
Und weißt du, was ich auch liebe? Apfel einfach nur in Spalten geschnitten und dann mit Zimtpulver bestreut. Das ist so lecker, Leute. Probiert das mal aus. Das ist der perfekte Snack. Apfel mit Zimt. Einfach nur ein bisschen Zimtpulver draus.
Ja.
Ihr werdet es mir später danken. Ich finde allerdings, ich finde allerdings, es geht nicht nur Apfel und Zimt, sondern es geht auch Banane und Zimt. Mhm. Und deswegen kommen wir jetzt zu meiner Nummer 3, nämlich Bananenbrot mit Zimtzwirl. Zimtzwirls sind ja sowieso gerade, oder Swirls jeglicher Art, sind ja sowieso gerade ein absoluter Trend, möchte ich fast sagen.
Och, ey, und da kann ich sagen, ne, das Rezept von Anna Fronek, die auch mal bei The Sweet Taste mitgemacht hat, die hat ja so ein Kastenkuchenbuch rausgebracht mit veganen Kastenkuchenrezept und die hat so einen Kasten, so einen Zimtschnecken-Swirl-Kuchen gemacht.
Geil.
OMG.
Mein Gott.
Ultra geil.
Geil. Ich habe mir dieses Buch sogar kürzlich käuflich erworben und auch schon ein bisschen was draus gebacken. Ich bin selber in dieses Kastenkuchen-Game schon vor 3-4 Jahren mit der Weidenkartine eingestiegen. Aber es waren trotzdem nochmal so ein paar neue Anreize mit dabei. Jedenfalls Bananenbrot mit Zimtzwirl, veganes Rezept, findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. I love it. Ich finde es so lecker. Geht auch das ganze Jahr.
Lecky, lecky. Also meine Nummer 2 ist Zoras Nummer 1. Wahrscheinlich.
Nee,
ist es nicht. Aber es ist Zoras Signature Identität, würde ich es mal nennen. Es ist die ganz klassische Zimtschnecke. Und ich finde das einfach, es muss ins Dreierlei rein, weil ich mag es einfach richtig gerne. Ich backe es selten selber, aber ich kaufe mir das ab und zu. Und es gibt da, also es ist auch... die klassische Zimtschnecke, die fluffige, aber ich mag auch diese dänischen Zimtknoten.
Ja.
Mag ich auch sehr gerne.
Ich muss sagen, die Zimtschnecke kommt in meinem Dreierlei nicht vor. Es war zu offensichtlich.
Ja, ist okay. Deswegen hab ich die mal direkt reingenommen.
Boah, aber gestern gab es bei uns in der Weidenkantine wieder so geile Schnecken. Und zwar mit einer Schokobutter, also nicht mit einer Zimtbutter, sondern Schokolade. Und darin eingearbeitet gehackte, geröstete, gesalzene Erdnüsse und Pistazien. Und dann oben nochmal Schokolade geschmolzen drüber und nochmal gehackte Pistazien drauf. Ciao, danke, Mic Drop. Lecky, lecky, lecky. Pass auf, meine Nummer 2 ist ein absoluter Signature-Move von Zora im Dreierlei. Es geht nämlich um Nüsse, weil ich finde, nicht nur Zimt und Obst passt hervorragend, sondern auch Zimt und Nüsse. Und ich bin da ganz klassisch unterwegs und das ist tatsächlich ein Ding, was ich eher so ein bisschen in dem Herbst-Winter zuordne, wobei es auch so ein typisches Jahrmarkt-Ding ist. Es sind gebrannte Mandeln.
Ja, ja.
Und ich liebe sie einfach. Ich bin süchtig nach gebrannten Mandeln. Ja. Auch gebrannte Haselnüsse, gebrannte Macadamia, gebrannte Cashewkerne. Excuse me. Also, da gehört so viel Zimt rein und eine richtig dicke Karamellkruste. Und dann sage ich auch nur danke.
Da werde ich auch dieses Jahr mal wieder richtig reinsteigen.
Ja.
Und ich weiß ja nicht, ich muss das Video noch mal hochladen. Ich glaube, dieses Jahr, das war ja auch in meinem Adventskalender drin und das sind meine gebrannten Mandeln mit Schokolade und Kardamompuderzuckerschicht.
Nur nochmal, bitte, lade diesen Kalender dieses Jahr wieder hoch. Ich bitte dich. Für all unser Wohlbefinden möchte ich diesen Adventskalender auch in diesem Jahr nochmal sehen.
Ja, vielleicht muss ich einfach alle Videos nochmal neu hochladen. Das sollte ich vielleicht mal machen.
Mach das.
Ja.
Okay, was ist deine Nummer 1?
Meine Nummer 1 ist etwas Herzhaftes, was man gar nicht so erwartet. Aber das ist eine... Oh mein Gott. Deine auch?
Meins auch.
Oh mein Gott. Also meine Nummer 1 sind Fleischklopse.
Aha.
Also Hackbällchen mit Zimt und auch Korianderpulver drin.
Lecker.
Es gibt einen Film, der heißt Zimt und Koriander. Mhm. Und da haben die diese Fleischbällchen gemacht mit ganz viel Zimt und Koriander drin. Und seitdem mache ich fast immer meine Fleischbällchen Zimt mit rein, weil das passt so gut. Dann gehackte Walnüsse mit in die Masse, ganz viele Kräuter und Rosinen und das sind so geile Fleischbällchen.
Ja.
Es ist so, so lecker.
Geil.
Das zusammen mit einem kleinen, vielleicht einen Hummus, aber eher noch vielleicht einen Bohnenmus.
Halt dein Maul.
Dann diese Fleischklopse da drauf, dann eine kleine Chili-Butter mit ein bisschen Knoblauch drin. Oh.
Ich muss sagen, Hackfleisch und Zimt, Leute, it's a match made in Heaven. Wirklich. Das
waren das kleine Engelsflügelchen, die du gerade gemacht hast.
Aber wir müssen echt unbedingt anfangen mit den Videos. pass auf, ich habe mal ein Rezept gemacht, da machst du dir einen Hefeteig, den lässt du aber kalt starten. Also ist jetzt kein Sauerteig oder so, sondern dauert einfach nur ein bisschen länger. Und dann rollst du diesen schönen Hefeteig aus und du machst dir eine Mischung oder eine Füllung aus Hackfleisch, Spinat und grüner Spitzpaprika. Das Ganze wird gewürzt mit Kreuzkümmel, ein bisschen Tomatenmark und vor allem Zimt und noch viele andere Sachen. Und dann kommt diese Füllung auf diesen Teig, der ungefähr so groß ist wie eine Pfanne. Dann kommt der gleiche Deckel nochmal drauf. Du machst die Ränder mit einer Gabel zu und dann backst du das in einer Pfanne. 2 Minuten links, 2 Minuten rechts mit ein bisschen Öl. Und erstens mal liebe ich ja gebratenen Hefeteig. Also es ist ja von außen dann schon so fast so frittiert. Und innen hast du dann diese saftige Füllung und es schmeckt so lecker mit diesem Zimt und diesem gebackenen Hefeteig. Das ist so, so genial.
Geil. Also,
das macht Spaß.
Ich finde geil, dass wir Zimt bei beiden als eine herzhafte Sache auf Nummer 1 haben. Das gefällt mir richtig gut.
Ja, und das denkt richtig, also ich glaube, das hat man gar nicht auf dem Schirm, dass Zimt ultra gut zu herzhaften Gerichten passt und vor allem auch so in, keine Ahnung, in Currys oder so werfe ich immer eine Zimtstange mit rein.
Ja.
Das kann man nämlich auch sehr gut machen. Zimtstangen, ganze Zimtstangen irgendwo mit reinwerfen, machen wir richtig, richtig viel. Ja. Und eine Prise Zimt in ein Curry, in einen Chili con Carne, in eine Lasagne oder in Bollo. Überall eine Prise Zimt mit rein. Leute, ich sag's euch. Mm. Game Changer.
Lecky, lecky, lecky.
Und jetzt wird's Zeit für ein Bier.
Feierabendbier.
Kein
Bier. Hier steht Vox Prominent. Was heißt das?
Das ist eine Sendung.
Was soll das? Was soll das?
Und
jetzt bin ich aber mal ganz so gespannt.
Die kommt zu mir für ein kleines Porträt. Und ich drehe für Vox Prominent. Leute, es ist soweit.
Oh mein Gott.
Nächste Woche kommen sie vorbei.
Du bist ja quasi halb. Wenn Vox Prominent bei dir ist, dann bist du auch in der nächsten Folge bei Shopping Queen Prominent dabei.
Wäre so witzig. Das ist im Rahmen der Promo für die Melzer-Sendung.
Geil.
Ja.
Oh mein Gott, es gibt Zora. Es ist so krass.
Es ist crazy, oder? Manchmal kann ich es selber nicht glauben. Bin ich gespannt. Vox Prominent, Leute, it's time for me. Time to shine.
Wann wird es? Nächste Woche, oder was?
Ja, am Donnerstag. ja, und dann komme ich natürlich zu dir.
Ja, du kommst nach Berlin. Also, ich habe einen Tisch reserviert im Urania. Da gehen wir schön Peking Duck essen.
Geil.
Also nicht Peking Duck, sondern Kreuzberg Duck. Und zwar bei Philipp Vogel. Ich habe ihm auch schon geschrieben, ob er da ist. Er hat noch nicht geantwortet. Aber es wäre natürlich ganz geil.
Das wäre witzig, weil er war ja auch in der Staffel jetzt dabei. Er hat ja auch abgeliefert. Gegen Victoria Fuchs. Fuchs und Vogel.
Ja, finde ich, deswegen habe ich gedacht, gehen wir da mal hin. Mhm. Und, aber dann lass auch Mittwochmittag zum Lunch mal ins Irma Ladus gehen.
Ja, perfekt.
Hätte ich Bock.
Du, ich bin down.
Und dann kommst du aber vorher zu mir hier aufs Land. Dann gucken wir noch mal ein bisschen in die Pilze, weil du bist ja, hast ja keine Ahnung
Jungfrau.
Von Pilze sammeln.
Pilzjungfrau.
Und dann gucken wir mal, ob wir mal einen kleinen Probedreh machen.
Mit den Pilzen.
Für ein Format, was wir mal vielleicht.
Oh ja, können wir da ja mal ich hab so Bock, das machen wir.
Vielleicht feuern wir noch mal den Grill an, die Pizzaofen, Grill, irgendwas und machen so ein bisschen Outdoor-Cooking.
Oh.
Das wäre doch ganz nice.
Ja, dafür brauche ich noch Gummistiefel und so eine Jägerjacke, so eine grüne.
Oh, ey, ich hatte so Bock, ne? Ganni ist ja eine ganz tolle Marke aus Kopenhagen, lieb ich ja. Und die haben jetzt eine Koop mit Barber zusammen. Und die haben so geile Barberjacken mit Ganni. Will sie unbedingt haben, die kostet halt irgendwie 500 Euro. Das ist einfach absurd.
Ja, Ciao, das kannst du dir so von schön. Allen Familienmitgliedern inklusive Hanni zusammen zu Weihnachten wünschen.
Und zum Geburtstag. Aber die ist so schön. Oh, naja.
Keep on dreaming, girl.
Auf jeden Fall mache ich dann jetzt schon mal den Garten ein bisschen winterfest. Gucke, dass dann das alles schön aussieht, wenn du am Montag herkommst. Und ich muss immer noch die Kartoffeln ausgraben. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und teilweise wird es hier jetzt schon 0 Grad
draußen. Ich wollte gerade sagen, da musst du dich beeilen, bevor es zufriert.
Ja, und das Ganze, also ist eigentlich ganz nice, weil ich habe ja meine ganzen Beete umgesetzt und ich brauche dafür immer so ein bisschen Füllmasse, um die Hochbeete zu füllen. Unten kommen ja Äste rein und dann ist es halt perfekt, dass das ganze Laub jetzt runterfällt. Das kann ich zusammenhaken und direkt als Puffer in die Beete reinsetzen. Und das mache ich jetzt immer die ganze Zeit. Jeden Tag fege ich hier Laub.
Geil. Du, ich stelle mir das sehr befreiend vor, so ein bisschen total. Meditativ.
Ja, manchmal mache ich einen kleinen Poddy auf meine Ohren, dann höre ich ein bisschen Poddy. Das ist gut.
Geil. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall auch viel Spaß mit unserem Poddy weiterhin.
Yes.
Und wir sagen tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Bye.